You said something to me earlier about this place that really moved me. So what were you saying about it?
I'm gonna really miss this place because this is like the place where I got like the opportunity, like show off what emotions I have, and then just sing, show my feelings in music, and like move people, and show some smiles.
Hier wegen Netzneutralität. Also, weil das ist ja weiterhin, die bleiben ja auch genau bei dieser Ansicht, dass das neutral bleibt. Also
ich kann dem nur hinzufügen, in dem Moment, wo Metaphern angeführt werden, die irgendwie mit Autobahnen oder Fußball zu tun haben, dann muss man sehr gut aufpassen. Dann ist wahrscheinlich schon der ein oder andere Spin unterwegs. Ja.
Ja.
Insofern würde ich halt sagen, der Herr ist also hier mal direkt ins Abseits gelaufen. Ja. Und hat da wohl in seiner Argumentation nicht die richtige Ausfahrt genommen.
Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen.
In unserer Reihe Neuland. Jetzt.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Oh. Ja, ebenfalls für uns alle Neuland. Das Feuer, der Faustkeil und das Rad. Jo.
Fritz.
Und das hört man.
Komport 381, temporale Rhinokalypse. Hallo und herzlichen Regen zum 381. Komport, den ich am heutigen, das mit dem Regen ist eben gerade erst ausgebrochen, Freitag, dem 28. Juni 2013 aufgenommen habe, Tag 179, wenn ich mich gerade nicht böse irre.
It is 10:07.
Jawohl, ja. Und es regnet. Dafür habe ich ein etwas länglicheres Intro mit, nur echt mit diesem Stück Chor, was gar nicht ein echtes Chorvideo ist, aber egal. Nadjas Feelings, den Metaphern Merkels Neuland zusammen mit, das Ganze hat Fritz, der Radiosender, sich auch gleich nochmal mit auf das Dings genommen und deswegen habe ich das da alles drin. Was ihr hier allerdings auf und in die Ohren bekommt, ist nicht nur Regen, sondern wieder die übliche Dreiteilung bestehend aus zwei Teilen Politik, einem Teil Tech inklusive ein bisschen was an Mafia und ein bisschen Rhinokalypse und wie ich die denn jetzt überlebe. Und was ihr konkret hören könnt, wenn ihr jetzt am Stück einfach weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe die Regierung, ein paar Wahlkrampfmeldungen, viele waren es nicht, ein bisschen was aus der Wirtschaft und am Ende gibt es da noch eine uralte Überraschung. 11 Grad, angeblich partly sonnige. Nö. Cool Greetings, die 11 Grad, Windchillen wie 11, kommt bei Level 9. Der Wind macht irgendwas zwischen 15 und 22 km aus dem Saus. Das Kabel mit dem Grundlicht finde ich aber auch nur begrenzt lustig. Und Quark, 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 Quark. Genau. Die Christen klingeln schon wieder. Wollen wir sie rauslassen? So, dann hätten wir da mal die unfähigste Regierung aller Zeiten, die da auch unwillig ist, weil nämlich 2 Jahre nach Abschaffung der Wehrpflicht in Deutschland ist nämlich die Zahl der Unwilligen, Freiwilligen nach einem Zeitungsbericht stark gesunken. Die Zeitung berichtet, nur 615 freiwillig Wehrdienstleister hätten im laufenden Quartal ihren Dienst angetreten. Das seien 60% weniger als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Das Blatt beruft sich auf Zahlen des Kriegsverteidigungsministeriums. Dort sieht man den Bericht zufolge noch keinen Anlass zur Sorge. Man habe mehr Bewerber, als man brauche. Nach Angaben des Ministeriums gibt es derzeit rund 10.500 freiwillige Wehrdienstleistende. Diese könnten sich für 7 bis 23 Monate verpflichten. So, oder anders ausgedrückt, Hoppelhase. Oder anders ausgedrückt, wenn die Zahlen stimmen, dann gibt es zumindest nicht so unheimlich viele Leute, die freiwillig beim Militär mitmachen wollen. Ja, ja, wie kann denn das zustande kommen? Vielleicht weil das Militär doof ist, vielleicht weil es total bescheuerte Idee ist, freiwillig zum Militär zu gehen. Ich weiß das nicht. Ja, so ist eine Meldung, die ich mir letzten Freitag reingeklebt habe. Dann gibt es Minifred. Das Kriegsministerium hat sich nämlich zufrieden über das Interesse junger Menschen an freiwilligen Wehrdienst gezeigt. Im vergangenen Jahr habe es rund 20.000 Bewerbungen gegeben, sagte ein Sprecher des Ressorts in Berlin. Aktuell leisteten 8.700 Menschen freiwillig Wehrdienst. Zur Einschätzung der Lage müsse man die Entwicklung eines Gesamtjahres betrachten. So, und dann ist es gut, die sagen, ja, also jetzt da die Quartalszahlen da, das geht ja gar nicht, das kannst du ja gar nicht vergleichen. Sondern man muss ja immer das ganze Jahr angucken. Ja, da haben sie nicht ganz völlig Unrecht, aber dann leg doch mal die Entwicklung auf den Tisch. Na, so, wie sieht denn das aus? In welchen Monaten gab es wie viele neu antretende Menschen? Na, oder habt ihr irgendwas zu verbergen? Hier sieht man jetzt die Kante wirklich nicht mehr. Das ist doch, hier sieht man die Kante wieder. Das ist auch eine Stelle, die nicht sauber aufgelegen hat. Und übrigens keine Angst, die Schleswig-Holsteiner haben jetzt auch Schulferien. Hier wird es also keine größeren Mengen an Kreischkindern geben, die aus der Schule rausgerannt kommen. Ja, also dieses Kriegsministerium sagt, ja, wieso, so passt doch alles. So. Von daher, wow. Dann gibt es eine Geschichte aus der Kategorie Huch, da hatte ich jetzt nicht mitgerechnet. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich das bayerische Justizministerium um Stellungnahme im Fall Mollat gebeten. Ein Sprecher des Ministeriums sagte in München, es gehe um die umstrittene Einweisung Mollats in die Psychiatrie. Nur nochmal für den Hinterkopf, für den Fall, dass irgendjemand den Fall nicht mehr präsent hat, obwohl der gerade durch die Medien auch wieder durchgereicht wird. Da geht es darum, dass vor inzwischen 7 Jahren der Herr Mollat mal behauptet hat, bei der Hypovereinsbank hätte es größere Mengen an illegalen Geschäften gegeben. Er hat dann auch Namen benannt von Kunden und von, ich weiß nicht, ob er Sachbearbeiter auch benannt hat, also unter anderem seine Frau, die da gearbeitet hat, wird er sicherlich benannt haben. Und das Ganze hat er in länglicher Form schriftlich der Bank mitgeteilt. Und seine Frau, die da schon dabei war, auf dem Weg seine Ex-Frau zu werden, fand das dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht lustig. Und zusammen mit irgendwelchen psychiatrischen Gutachtern, die alles aber nicht gut geachtet haben, und einem besonders willigen Richter, oder auch derer mehrere, ist der Mann in die Klapse gekippt worden, wo er seit 7 Jahren sitzt. So, in der Zwischenzeit hat er sich dann rausgestellt, ist dann nämlich öffentlich bekannt geworden, gab es einen Revisionsbericht der Hypovereinsbank, in dem im Wesentlichen drin stand, ja, also die Vorwürfe vom Herrn Mollat, die haben alle zugetroffen. Alles, was wir irgendwie überprüfen konnten, hat zugetroffen. So, dann gibt's, nachdem ja dann nun einigermaßen klar ist, okay, also die Vorwürfe haben zugetroffen, das heißt, es handelt sich nicht um irgendwelche geistigen Erkrankungen, wenn er behauptet, dass da Schwarzgeldgeschäfte gemacht wurden, weil der Revisionsbericht sagt, ja, es wurden Schwarzgeldgeschäfte gemacht. Das ist so der Punkt, wo man dann sagen kann, okay, also der Mann mag vielleicht einen an der Klatsche haben, aber zumindest der Teil von seinen Vorwürfen war korrekt. Tatsächlich, hier sieht es echt wie angewachsen wieder aus. Und damit gibt es ja eigentlich keinen so wirklich triftigen Grund, ihn irgendwie in der Klapse zu halten. Achso, zwei andere Gründe gab es noch, warum sie ihn in die Klapse geworfen haben. Es gab da nämlich einmal die Behauptung seiner Frau und einer mit ihr befreundeten Ärztin, beziehungsweise deren Sohn, sie sei geschlagen worden. Und es gab dann noch die Behauptung, ja, da irgendwie aufgestochene Reifen. Das wäre er ja auch gewesen. So, das mit dem, sie wäre geschlagen worden, stellt sich raus, also A, die Bescheinigung Die ist nicht ganz koscher, weil da ist irgendwie ein Praxisstempel drauf, aber ein zu dem Zeitpunkt gar nicht erlaubter Arzt hat die ausgestellt. So, da könnte man schon mal argumentieren mit, na, also wenn das mal nicht Urkundenfälschung ist. Und das mit den Reifen, da gibt es auch nur Indizien. Nämlich im Wesentlichen die Behauptung seiner Frau, er wäre es gewesen. So, und dann ist ausgedrückt, wenn man alles, was seine Frau ihm reinwürgen wollte, wegnimmt, dann bleibt von den Vorwürfen nicht mehr so unheimlich viel übrig. Zusammen mit der Tatsache, ja, also hier da die Bank meint, die inhaltlichen Vorwürfe gegen die Bank waren zutreffend. So, warum muss man den Mann jetzt noch gleich nochmal in der Klapse halten? Da ist jetzt inzwischen auch ein Wiederaufnahmeverfahren von sowohl den Verteidigern von Herrn Mollert als auch der dortigen Staatsanwaltschaft angestrengt worden. Man könnte auch gleichzeitig noch laut darüber nachdenken, ob gegen den urteilenden Richter Herrn Brixner wegen Rechtsbeugung im Amt vielleicht mal ermittelt werden könnte. Und wenn wir dann schon mal gerade dabei sind, eine gewisse Frau Merknix im bayerischen Justizministerium, die sich in die Presse kullert und verkündet, dass alle Vorwürfe, die man hätte überprüfen können, ja gar nicht zutreffend gewesen wären, weil ja nichts mehr verfolgbar gewesen wäre. Da gab es jetzt auch schon das Argument, ja, das mit dem nicht mehr verfolgbar ist putzig. Verjährungsfrist beginnt gegebenenfalls ab dem Zeitpunkt, wo man davon Kenntnis haben kann. Und nachdem da einige Sachen immer noch stattfinden, sind die noch überhaupt gar nicht verjährt. Und wenn man da nicht argumentiert, das waren aber lauter Einzelfälle bedauerliche, dann verjährt da noch überhaupt gar nichts. Da könnte mal die Staatsanwaltschaft kollektiv ihre fetten Ärsche in Bewegung setzen. So, und jetzt gibt's also hier das Bundesverfassungsgericht, was sich dann mal beim Bayerischen Justizministerium von Frau Merknix gemeldet hat und mal freundlich darum gebeten hat, dass sie doch ihre fetten Ärsche mal in Bewegung setzen mögen und mal Stellung nehmen zu dem Fall. Ein Sprecher des Ministeriums sagte in München, es gehe um die umstrittene Einweisung von Mollert in die Psychiatrie. Der heute 56-Jährige war 2006 wegen angeblicher Gemeingefährlichkeit eingewiesen worden. Er selbst sieht sich als Opfer eines Komplotts seiner früheren Ehefrau und der Justiz. Mollert will Schwarzgeldgeschäfte in Millionenhöhe aufgedeckt haben. Die Staatsanwaltschaft hat die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Wo jetzt so ganz nebenbei es auch heftig danach riecht, da werden jetzt irgendwie diverse Verfahren abgelehnt. Und es riecht ganz schwungvoll danach, dass da irgendwie die bayerische Justiz komischerweise verwoben mit der christlich zensierenden Union, die überhaupt gar kein Interesse daran hat, dass irgendwie Sachen unter den Tisch gekehrt werden könnten, weil zum Beispiel eine Landtagswahl noch in diesem Jahr kommt. Ungefähr zu der Zeit, wo die Bundestagswahl kommt, eben noch nicht genau am selben Wochenende, weil wo gehen wir denn auch hin? Dass da jetzt gerade ausgesessen wird. Was dann auch nochmal den... die Frage aufwirft, ob es sich da gerade um Rechtsbeugung handeln könnte. Was Gerüchten zufolge ein Straftatbestand wäre. Ja, oder anders ausgedrückt, man könnte auch locker damit argumentieren, Frau Merknix, die behauptet, der Mann sei gemeingefährlich und der sei zu Recht in der Klapse, könnte psychisch krank sein. Die Frau braucht Hilfe. Sie weiß es nur noch nicht. Ich kenne da eine Klapse, die könnte ihr bestimmt helfen, wenn sie da mal so 10 Jahre eingesperrt wird. Bäh. Aber ja. So, ne? Also das BFFG möchte da auch mal Dinge wissen. So, dann gab es Drohnenstürze, hier von Samstag. Neue Vorwürfe gegen Kriegsminister De Haase. Sein Ministerium soll den Bimbistag über Jahre falsch über das Ausmaß von Drohnenunfällen bei der Bimbiswehr informiert haben, meldet eine Sonntagszeitung unter Berufung auf eine noch unveröffentlichte Antwort der Bimbis-Regierung auf eine Anfrage der Linksfraktion. Insgesamt habe die Bimbiswehr von 871 betriebenen Drohnen 124 durch Flugunfälle verloren, zitiert die Zeitung in den Bericht. Oppositionspolitiker warfen De Haase vor, das Parlament getäuscht zu haben. Und anders ausgedrückt, selbst die Drohnen, die in Deutschland fliegen dürfen, fallen dann doch irgendwie auffällig oft vom Himmel. Oder anders ausgedrückt, wenn man eine Drohne haben will, muss man sich eigentlich nur irgendwo in eine freie Fläche stellen und ein bisschen warten. Dann kommen die ganz von alleine irgendwann runter. Dumm, die dumm, die dumm. Ich warte. Die dumm, die dumm. Ja, So, dann gab es Kaudrohnen. Die Bimbiswehr kann nach Einschätzung von Unionsfraktionsblubber Kauder nicht auf den Einsatz unbemannter Drohnen verzichten. Man brauche diese Aufklärungsdrohnen und er denke, dass man auch kampffähige Drohnen brauche, sagte Kauder der Zeitung Springer am Sonntag. deutsche Soldaten seien in schwierigen Auslandseinsätzen etwa in Afghanistan. Und die Politiker, die sie dorthin schickten, seien auch verantwortlich für ihre Sicherheit. Herr Kauder, ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist, aber die Aufgabe der Bundeswehr ist, soweit ich informiert bin, die Landesverteidigung. Inwiefern das Land, Deutschland, hier gemeintermaßen im Ausland verteidigt wird, könnte man schon Schwierigkeiten haben zu argumentieren. Inwiefern bei der Verteidigung des Landes Deutschland am Hindukusch zum Beispiel unbewaffnete Mordwerkzeuge benötigt werden, könnten Sie vielleicht nochmal ausführlicher erklären. Das mag sich mir nämlich irgendwie nicht erschließen. Hier sind jetzt, lass mich zählen, 4 Hoppelhasen. Und da hinten war ich eigentlich noch mehr. Ja, Hoppelhasen. Ja, also, wofür braucht die deutsche Inlandsverteidigung Mordwerkzeuge, die nur einzig und alleine zu einem einzigen Zweck gut sind, nämlich aus der Bequemlichkeit von irgendwelchen Wohngebieten Morde zu begehen, in einem nicht erklärten Krieg im Zweifelsfall? Wofür brauchen wir sowas? Na, also ja, man kann argumentieren, wenn ein Soldat in seinem Leib, Leben, Freiheit bedroht wird, dann muss er sich wehren dürfen. Aber dafür brauche ich nicht eine Drohne. Und eine Drohne ist übrigens auch nicht selbstverteidigungsnotwehrfähig. Weil das ist halt nur Technik. Und wenn das Ding runtergeschossen wird, so what? Geht halt ein bisschen Geld bei drauf. Ja, die Dinger sind scheiße teuer. Dann könnte man argumentieren, den Scheiß sollte man vielleicht nicht kaufen, wenn er so scheiße teuer ist. Aber also, na, Herr Kauder, was soll der Scheiß? Und die Politiker, die sie dorthin schickten, seien auch verantwortlich für ihre Sicherheit, erklärte Kauder. Ja, nee, ist klar. Die Bimbiswehrsoldaten brauchten einen technischen Vorsprung vor ihren Gegnern, denen oft jedes Mittel zum Töten recht sei. Weswegen den Soldaten der Selbstverteidigungsarmee auch jedes Mittel zum Töten von jedem recht sein soll, oder was? Na, gibt's noch? So, dann gibt's die Arbeitslügentur. Der Bundesrechnungshof wirft nämlich der Bimbis-Agentur für Arbeit Fehlsteuerungen und Manipulationen bei der Vermittlung von Arbeitslosen vor. In einem Prüfbericht kritisierten die Rechnungsprüfer einem Magazin zufolge vor allem, dass die Agenturen sich auf die Kunden konzentrierten, die am ehesten auch ohne Hilfe auf dem Arbeitsmarkt unterkämen. Weil jede Vermittlung im internen Zählsystem gleich viel wert sei, versuchten die Agenturen so hohe Vorgaben aus der Zentrale zu erfüllen. BA-Chef Frank-Jürgen Weise wies die Vorwürfe zurück. Ja, dann legen Sie doch mal gegenteilige Zahlen vor. Na, beweisen Sie Ihre Aussagen oder sind es unbewiesene Tatsachenbehauptungen, die am Ende gar nicht zutreffen? Na, ja. Habe ich mir am Sonntag reingeklebt. So, dann gibt's den Lobbywurf, weil die Organisation Lobbykontrolle hat der BIMBIS-Regierung weitgehendes Versagen im Vorgehen gegen die Einflussnahme von Lobbyisten auf die Politik vorgeworfen. Im in Berlin vorgestellten Lobbyreport 2013 heißt es, Probleme seien ignoriert und Lösungsvorschläge blockiert worden. Politische Entscheidungen würden zunehmend durch personelle und finanzielle Verflechtungen finanzstarker Lobbygruppen geprägt. Der Verband kritisierte, dass es kein verpflichtendes Register für Lobbyisten gebe. Zudem seien das Sponsoring von Parteien völlig intransparent und der Wechsel von Politikern zu Unternehmen unzureichend geregelt. Und nur noch mal zum Mitmeißeln. Deutschland ist eines von ganz wenigen Ländern, die sich als Rechtsstaat gerieren, in denen die Bestechung von Abgeordneten sowohl für den Bestechenden als auch für den Abgeordneten völlig straffrei möglich ist. Na, weil sämtliche Bimbis-Regierungen seit Jahren schon sich weigern, die Bestechung von Abgeordneten tatsächlich unter Strafe zu stellen. Weil das geht doch nicht und man kann doch nicht und es darf doch nicht und das, ne? So, dann gibt's die Renndeutung. Renndeutung. Bei der Rentenversicherung zeichnet sich nämlich Anfang 2014 die dritte Beitragsermäßigung in Folge ab. Nach Informationen einer Nachrichtenagentur, Quelle Nachrichtenagentur, sind die Rentenkassen wegen der guten Beschäftigungslage so gut gefüllt, dass es Spielräume für eine nennenswerte Senkung des Beitragssatzes gibt. Blablabla. Oder anders ausgedrückt, im Rentensystem ist zu viel Geld drin. Remind me, warum müssen wir doch gleich nochmal Rente mit 670 einführen? Weil im Rentensystem nicht genug Geld vorhanden ist? Ah, langfristig. Ja, Entschuldigung. Ich wechselte da etwas fair. Ja. Ja, und anstatt das Geld dann irgendwo anzulegen, aber hey. Dann gibt's das Verkehr. Von vorgestern. Nach monatelanger Verzögerung kann auch Deutschland den europäischen Fäkalpakt für mehr Haushaltsdisziplin umsetzen. Der Vermittlungsausschuss von Bimbestag und Bimbesrat schlug vor, dem Gesetz zuzustimmen, das die innerstaatliche Umsetzung regelt. Zuvor hat der BIMB den Ländern zugesagt, bis 2019 weiter jährlich rund 2,6 Milliarden Euro Zuschüsse für kommunale Wohnungsbau, Nahverkehr und Hochschulen zu zahlen. Danach gaben die Länder ihre Blockade gegen die Umsetzung des Fäkalpakts auf. Dessen Vorgaben werden von Deutschland bereits klar erfüllt. Aber wofür braucht man dann ein Gesetz? Wofür ist ein Gesetz gut, wenn es sowieso nicht benötigt wird? Okay. Und dann gibt es noch die Hubschrauber. Der Bimbestags-Haushaltsausschuss hatte den umstrittenen Kauf von 157 Hubschraubern für die Streitkräfte gebilligt, meldet eine Presseagentur unter Berufung auf Teilnehmer. Genehmigt wurde allerdings nur eine Absichtserklärung zwischen der Regierung und dem Hersteller Eurocopter. Zuvor war es im Kriegsausschuss zu einem Streit über die Kosten gekommen. Abgeordnete der Opposition verlangten einen Blick in einen geheimen Bericht des Bundesrechnungshofs. Ursprünglich sollten 202 Hubschrauber angeschafft werden. Das klingt, als würden wir da hinten irgendwelche Pflanzen zersägen. Ich mag das ja nicht, wenn Pflanzen zersägt werden. Aber die Hoppelhasen hoppeln im Zweifelsfall weg, bevor ich sie fangen kann. Ja. Die hoppeln sogar weg, bevor ich hinkomme. So was. Ach, da hinten kommt ein Hund. Ja. Die Bimbeswehr kriegt dann nochmal Hubschrauber, weil Hubschraubereinsatz. Ja, schön. Toll. Großartig geradezu. Und der Verzicht auf 45 Maschinen führe jedoch nur zu geringen Einsparungen, schreibt ein Magazin unter Berufung auf den Rechnungshofbericht. Die SPD wirft Kriegsminister De Haase vor, Steuergelder zu verschwenden. Oh, keine Angst. Wenn dann die SPD erstmal den Kriegsminister stellt, dann verschwendet sie die gleichen Steuergelder in gleicher Höhe. Oder in ähnlicher Höhe. Also, ja, da wird sich ungefähr überhaupt gar nichts ändern. Aber schön, dass wir verglichen haben. Na, die Hoppelhasen da hinten haben aber noch gemerkt, dass gleich ein Hund kommt. Hoppel, ins Gebüsch. Genau. 8.35 Uhr haben wir nebenbei. So, Neues vom Krampf. Viel gab es da nicht, aber am Samstag gab es FDP-Pöbel. Die Wahlversprecher von CDU und CSU sorgen nämlich beim Koalitionspartner FDP weiter für Kritik. Die Union habe sich vom süßen Gift des Geldausgebens verleiten lassen, sagte FDP-Chef Rücktritt L. Rösler dem Handel, einem Blob. Außerdem werde ein höherer Spitzensteuersatz nicht ausgeschlossen. Und dann ist ausgedrückt, der ein Themenpartei ist aufgefallen, dass ihr ein Thema in Qualprogrammen der christlich zensierenden Zensurliebhaber nicht vorkommt. Die ganz nebenbei dann übrigens genau das Qualprogramm beschlossen haben, was irgendwie alternativlos vorher schon klar war, dass sie beschließen würden. Oder anders ausgedrückt, die Veranstaltung letztes Wochenende hätten sich echt klemmen können. Aber ja. So, dann hätten wir noch Bösitik. Der CDU-Fraktionsvorblubbernde im Hessischen Landtag, Wagner, hat Kritik der SPD am Qualprogramm der Union als böswillig bezeichnet. Er sagte im Deutschlandfunk, die Union habe alle Vorgaben unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. Ehrlicher und klarer könne man sich in einem Programm nicht äußern. Ja, und was kommt denn nun? Wissen wir das? Wissen wir überhaupt, was die da versprechen, was sie alles einführen? Nein, wissen wir nicht. Weil genau genommen haben wir da wieder nur Versprecher. Na, und man könnte ja auch einfach mal sich den Spaß gönnen, das Qualprogramm der christlich zensierenden Union vor der letzten Bimbestagswahl mit den umgesetzten Gesetzen zu vergleichen. Der Ausstieg aus dem Atomausstieg zum Beispiel fällt mir so spontan siebenteils ein. Wie viel Atomausstieg haben wir denn eigentlich noch? Wie, wir haben wieder einen Atomausstieg, der ist dann allerdings irgendwie ganz viel später und es darf davon ausgegangen werden, dass die AKW-Betreiber noch rechtzeitig laut jaulen werden, dass sie aber noch mehr Atom brauchen. Ja, Einzelfall das, bedauerlicher das. Man könnte auch einfach mal, anstatt die Kritik als böswillig zu bezeichnen, einfach mal sich angucken, so okay, wie hat es sich denn in der Vergangenheit zwischen Qualprogrammen und Realität verhalten und feststellen, okay, also so glaubwürdig sind die Qualprogramme nicht. Ich sehe das Geröll, das ich mache. Ach, das ist der Wagen, der da rödelt. Okay. Ja, dann sehe ich das Ding doch. Also können wir einfach mal vergleichen und stellen mal fest, okay, also da war eigentlich irgendwie noch nie ein richtiger Zusammenhang. Na, nicht, dass bei der SPD irgendwie signifikant mehr Zusammenhang wäre zwischen dem Qualprogramm und dem, was sie am Ende gemacht haben. Oder anders ausgedrückt, nein, den Parteien und ihren Qualprogrammen traue ich irgendwie nicht weiter, als ich sie werfen kann, weil sie doch regelmäßig in ihren Qualprogrammen lügen, wie gedruckt. So, und da gab es die Schäuble-Weisung hier von Mittwoch. Bundesfinanzminister Schäuble hat Kritik an den Kosten der unionischen Wahlversprecher zurückgewiesen. Schäuble sagte im Deutschlandfunk, die Regierung habe in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet und werde dies auch weiter tun. Sternchen nur, wenn sie gewählt werden, Herr Schäuble. Wenn sie nicht gewählt werden, das mag jetzt für Sie sicherlich eine Neuerung bedeuten, aber wenn sie nicht gewählt werden, dann werden sie auch nicht regieren. Das sollten Sie vielleicht sinnigerweise mit dazu sagen, weil es ist ja nun schlicht nicht gesetzt, dass Sie gewählt werden. Ja, da gibt es so die Wähler, die das entscheiden dürfen. Und zu den Wählern gehören Sie zwar auch, Herr Schäuble, aber Sie haben nur eine von einigen Millionen Stimmen, die da abgegeben werden dürfen. Also im Wesentlichen tönt darum, ja, aber das, was wir da versprochen haben, das setzen wir auch ganz doll bestimmt um. Ja, nee, ist klar. Siehe Vergangenheit. Da habt ihr auch alles, was ihr versprochen habt, immer sofort umgesetzt. Ja, nee, klar. So, kommen wir bei der Wirtschaft vorbei. In der Wirtschaft gibt es jetzt erstmal DIR ESM. Die Euro-Finanzminister haben nämlich grundlegende Regeln für direkte Hilfszahlungen an angeschlagene Banken beschlossen. Wie Euro-Gruppenchef Dijsselbloem nach den Verhandlungen in Luxemburg mitteilte, soll der Rettungsfonds ESM künftig bis zu 60 Milliarden Euro für Finanzhilfen an Kreditinstitute bereithalten. Dadurch könne verhindert werden, dass Probleme von Banken auch Staaten in Schwierigkeiten brächten. Lalop, dieses ganze Gefake von wegen, ja, aber der Staat Zypern sei pleite. Nein, in Wirklichkeit sind es die großen zyprischen Banken, die pleite sind. Und nachdem die Anführungszeichen Euro-Rettung, Anführungszeichen, ja nur einen kleinen Teil der Kosten zur Bankenrettung übernimmt, ist der Staat Zypern dann nämlich doch pleite, weil woher nehmen? Na, ich meine, okay, so ein Staat kann sich üblicherweise jede Menge Geld drucken, es sei denn, er hat eine Währung, in der er das nicht kann, wie zum Beispiel den Euro. Dann hat der Staat vor allen Dingen eins, nämlich ein Problem. Aber ja, also der ESM darf dann auch direkt Geld in die Banken reinblasen und muss nicht mehr so tun, als würde er das irgendeinem Staat günstig geben. Ja, schön das. Habe ich mir letzten Freitag reingekriegelt. Dann gibt es Griechenende. In Griechenland will nämlich die demokratische Linke die regierende Dreierkoalition verlassen. Oder anders ausgedrückt, da ist das passiert, was ich letzte Woche hier im Podcast noch erwähnt hatte. So, ja, sieht aus, als würde die Regierung gerade implodieren. Ja, da ist die Regierung implodiert. Nämlich eine von den drei Parteien, die da die Koalition gemacht hat, gesagt, sie will aber nicht mehr. Witz an der ganzen Geschichte ist, dass allerdings die zwei übrig gebliebenen Parteien trotzdem immer noch eine ganz knappe, nämlich 3 Stimmen mehr als nötig, Mehrheit im Parlament haben. Die könnten also, wenn sie sich dann die Abgeordneten da einig sind, weiter regieren. So, ist halt die spannende Frage. Sie hatten vorher noch eine dritte Partei in der Koalition. Könnte das vielleicht heißen, dass sich die zwei da nicht einig genug waren vorher? Dass denen klar war, dass wenn sie alleine die Regierung stellen müssen, dann müssen sie sämtliche Abgeordneten überzeugen. Das wird schwierig. Oder anders ausgedrückt, Einzelfall, bedauerlicher. So, dann gibt es E.U.N.-Buß. Wegen der schweren Wirtschaftskrise ersparte die EU Defizitsündern wie Spanien oder Frankreich drohende Geldbußen. Die EU-Finanzminister beschlossen in Luxemburg 7 Ländern den laufenden Defizitstrafverfahren mehr Zeit zum Totsparen zu geben. Frankreich, Slowenien, Spanien und das nicht der Eurozone gehörende Polen bekommen 2 zusätzliche Jahre, um die Maastrichter Defizitgrenze von 3% der Wirtschaftsleistung wieder einzuhalten. Die Niederlande, Portugal und Belgien erhalten 1 Jahr Aufschub. Oder alles ausgedrückt, spart euch weiter tot. Dass das mit dem Totsparen übrigens nicht hilft. Dass das mit dem Totsparen auch absehbar noch nie geholfen hat. Und dass man eigentlich von Anfang an wissen konnte, dass Totsparen die dämlichste aller möglichen Ideen ist. Das fällt da mal unauffällig wieder unter den Tisch. Ja, aber anstatt dass sie mal Ökognomen fragen, was denn nun helfen könnte, Hint, Wirtschaftsaufschwung. Wie erreicht man Wirtschaftsaufschwung? Indem der Staat Geld in die Hand nimmt und Anreize schafft, dass konsumiert wird. Und wenn dann konsumiert wird, dann kann der Staat über dann erhöhte Steuern Geld reinbekommen und kann es sich dann auch leisten. Na, aber das funktioniert eben nicht, solange die Wirtschaft noch implodiert. So, dann gibt es das Wasser. Ich mir am letzten Freitag aus Lost in Europa geklaut. Nach wochenlangem Streit hat nämlich die EU-Kommission eingelenkt. Die Wasserversorgung wird aus der geplanten neuen Konzessionsrichtlinie ausgenommen, kündigte Binnenmarktkommissar Barnier an. Witz ist also der, bisher war irgendwie die Absicht, irgendwie die Wasserfirmen alle zu privatisieren, wegen weil darum, oder gab es jetzt genügend Protest, dass das eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, Dinge, die jeder braucht, zu privatisieren, weil es macht überhaupt keinen Sinn, Zeug zu privatisieren, weil was passiert denn wohl, wenn da eine privatwirtschaftliche Firma plötzlich verantwortlich ist? Nun ja, privatwirtschaftliche Firmen haben vor allen Dingen ein Interesse, nämlich Geld zu machen. Gewinne. Gewinne, 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 Gewinne. So, wie könnte man das machen? Indem man entweder die Leistungen runterfährt und den Preis gleich behält, damit also de facto eine Preissteigerung macht, oder indem man direkt an den Preisen hochschraubt. Welches Interesse hat denn so ein normalsterblicher Bürger, mehr für Wasser zu bezahlen? Ich weiß ja nicht, aber eben, also so meine spontane Idee, keins. So, da haben dann genügend Leute protestiert und Barnier hat dann eingesehen. Huch! Und kapitulierte damit vor der Protestwelle, die der Kommission, vor allem in Deutschland, entgegengeschlagen war. Fast 1,5 Millionen Unterschriften hatte die Bürgerinitiative Right to Water gesammelt. So, oder anders ausgedrückt, der Quatsch wird dann nicht verkauft. Offenbar hat man in der EU-Behörde Angst, dass die Wut auf Brüssel zum Wahlkampfthema in Deutschland werden könnte. Wer weiß, vielleicht waren die Rückzieher sogar mit Kanzlerin Merkel abgestimmt. Weiß ich nicht. Möglich wäre es, aber ja. So, dann verscheitert vom Samstag. Die EU-Staaten bleiben über neue Regeln für die Abwicklung maroder Banken zerstritten. Die zähen Verhandlungen der europäischen Finanzminister scheiterten nämlich am Morgen in Luxemburg. Blablub. Vorerst verscheißert. Ja. Dann gab es die Bahndeutung. Wegen der Energiewende müssen nämlich die Kunden der Deutschen Bahn voraussichtlich bald tiefer ins Portemonnaie greifen. Und dann ist ausgedrückt, sie haben dann mal angedeutet, sie werden mal wieder schwungvoll die Preise erhöhen und haben sich jetzt als Begründung ausgesucht, wegen der Energiewende. Gerüchten zufolge verfügt die Bahn über diverse Mittel und Wege, Energie selbst zu produzieren und ist damit nicht vom der Markt abhängig. Oder nur begrenzt vom der Markt abhängig. Aber hey, also jetzt haben sie als Begründung die Energiewende aus dem Hut gezaubert, mit der jetzt die nächste Preiserhöhungsrunde im Zweifelsfall, würde ich mal raten, zum Dezember kommen wird. Oder anders gut, habt ihr euch einfach nur eine Begründung gesucht. Weil, also, ne, dass das irgendwas mit der Realität zu tun hat, aber hey. Dann gibt's Vodabel. Ist eine Meldung von Montag. Vodafone ist nämlich im Milliardenrennen um die Übernahme von Kabel Deutschland beinahe am Ziel. Der britische Mobilfunker bietet den Aktionären 87 Euro je Anteil. Und dann ist ausgerückt, Vodafone wünscht Kabel Deutschland zu übernehmen. Was also mir persönlich relativ egal sein könnte. Ich habe bei Vodafone eigentlich nur das iPad als Datenverbindung. Und finde das eigentlich ganz praktisch. Wo ist er denn? Da hinten. Auf der anderen Seite ist Kabel Deutschland halt eins von den größeren Unternehmen, die tatsächlich den ganzen DSL-Anbietern mal Paroli bieten können, weil sie eben über andere Leitungen ins Haus reinkommen. Ich meine, gut, zu Hause habe ich könnte ich zu Wilhelm Tell. Aber ja. So, dann gibt's einen Play Plus. Nach 3 Jahren mit rückläufiger Tendenz steigt nämlich die Zahl der Firmenplatten in Deutschland wieder an. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres mussten 7.460 Unternehmen Insolvenz anmelden, teilte die Wirtschaftsauskunftei Bürgel mit. Das sind 0,8% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auch für das Gesamtjahr 2013 sei mit einem Anstieg von 1% auf knapp 30.000 Insolvenzen zu rechnen. Die schwache Konjunktur im vierten Quartal 2012 wirke sich verzögert auf die Zahl der Firmenpleiten aus. Meta-Botschaft. Frau Merkels sämtliche Staaten haben gefälligst kein Geld mehr auszugeben und sich tot zu sparen, wirkt sich auch auf Unternehmen der Privatwirtschaft aus, die dann nämlich pleite gehen. Aber das Totsparen ist ja alternativlos, nicht wahr? So, dann ist von Donnerstag früh, Mittwochabend, die EU-Finanzminister haben sich nämlich auf einheitliche Regeln für die Rettung oder Schließung von Krisenbanken geeinigt, oder anders ausgedrückt, das vorerst verscheißert ist halt auch nur vorerst gewesen. Vorerst, und ich betone, vorerst. Verlautbarte am frühen Morgen in Brüssel aus der Delegationskreise in die obersten Kassenhüter gab damit unmittelbar vor Beginn des EU-Schwippels am Nachmittag ein Signal, dass es mit den Riesenvorhaben einer europäischen Bankenunion vorangeht. Sie soll für mehr Vertrauen in europäische Geldhäuser und Finanzmärkte sorgen. Ist die Frage, wer soll da vertrauen? Die Märkte? Was ist, wenn ich denen die Märkte nicht traue? Ja. Und dann auch noch von gestern. FinEU, der neue Finanzplan der EU bis 2020, steht dann nämlich. Die Spitzen von EU-Kommission, EU-Parlament und Mitgliedstaaten einigten sich auf den Rahmen mit einem Umfang von knapp 1 Billion Euro. Das ist jetzt nämlich quasi die Follow-up-Meldung zu ist gescheitert, und die habe ich eben gerade in einem alten Podcast, nämlich aus dem November, gehört. Oder anders ausgedrückt, die haben mal eben bummelig ein halbes Jahr gebraucht, bis sie sich jetzt dann irgendwie auf einen Geldrahmen geeinigt haben. Ist jetzt noch die Frage, ob sämtliche Leute, die da noch zustimmen müssen, dem dann auch zustimmen werden, weil es ja alternativlos ist, oder ob es dann doch wieder ein Nein geben wird irgendwo. Wird man von daher abwarten müssen und dann später mal sehen, was dabei rumkommt. So. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik, was, sagen wir mal so, der Name, da klingelte gleich bei mir was. Da klingelte nämlich eine gewisse uralte Podcast-Folge mit der schönen Nummer 108 und sagte, ja, hätte ich das damals schon gehabt, hätte ich das haben wollen. Und zwar ist das hier das 82. Lied aus dem PS22 Schulchor, nämlich I'm Alive, Life Sounds Like. 3 Minuten 31 ist das lang und noch gar nicht so alt. Aber ja. Und zwar klingelt da die Folge 108, weil für Folge 108, damals nach dem Schand, musste ich wühlen gehen und hatte so als Idee, ich hätte gerne irgendwie ein Stück Musik, wo irgendwie Alive drinne vorkommt. Weil ich habe ja auch wieder überlebt und das möchte ich jetzt auch irgendwie mal in musikalischer Form in Podcast archivieren. So, und da habe ich irgendwie Wühlkrams überall rumgewühlt, bis ich dann irgendwie das eine Stück, was ich damals da genommen habe, da von Hot Vegas, gefunden habe. Und, aber das hier passt ja eigentlich viel besser. So, ne? Von daher, also, uhu, Schand. Ja, so. Gefolgt ist das Ganze dann von einem Ausschnitt aus der Quersendung vom 13. Juni. Beate Merk, ganz schön verrückt, 4 Minuten 12 ist dieser Ausschnitt lang, den ihr dann auf und in die Ohren bekommt. Und dann gibt es eine Aufnahme, die ich bisher erst ein einziges Mal in einem Podcast, nämlich irgendwas in den 160ern archiviert hat. Nämlich eine Aufnahme, die, Stand heute, wo ich es aufnehme, genau 5 Jahre alt ist. Stimmt, heute ist sie 5 Jahre alt. Und zwar die Urmutter aller Krankenhaus- und OP-Tagebücher. Nämlich als ich 2008 mit dem kaputten Schand im UKE gelandet bin. Und sich dann irgendwann im Laufe des Nachmittags rausstellte, dass mit der OP noch am selben Tag, das wird nichts, weil die halt irgendwie, was war das, eine Notfall reinbekommen hatten, der dringend da dran war. Da hatte ich dann so mehr so zufällig gerade ein Aufnahmegerät im Rucksack. Hab das gefunden und hab festgestellt, wenn ich schon mal ein Aufnahmegerät dabei habe, was spricht eigentlich dagegen, in das Aufnahmegerät reinzuquatschen und das mitzunehmen? Und das ist eben die Urmutter aller OP-Tagebücher, weil auf die Idee, dass man im Krankenhaus etwas aufnehmen könnte, bin ich eigentlich nur gekommen, weil ich das halt damals im UKE gemacht habe. Das war ja nicht mal in 108. Rausgekommen ist es dann nämlich bummelig ein Jahr später, als ich das in irgendeinem von den 160er-Podcasts archiviert hatte. Aber ja, so. Ne? Von daher damals in 213 meine Anmerkung, das mit den OP-Tagebüchern, das ist ja quasi die Fortsetzung von 108 mit anderen Mitteln. Ja, genau. 6 Minuten 34 war das dann jedenfalls lang. Plus, was mir dann auch erst hinterher aufgefallen ist, das Aua an der einen Stelle. Ja, so von wegen Cortison als das ultimative Kopfschmerzmittel. Mhm. Wenn es funktioniert. Und dann ist aber auch immer noch nicht die perfekte Kopfschmerzverhinderung, sondern lässt halt irgendwas abschwellen, aber eben nicht alles. So. Genau, das kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Und ich sage dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben wird sowieso kaum jemand machen. Also ich gehe mal genau genommen davon aus, dass niemand von euch mir Feedback zukommen lassen wird. Aber für den Fall, dass ihr das tun wollen würdet, hättet ihr die Möglichkeit, das zum Beispiel in Form einer E-Mail an compiblog@gmail.com zu tun, in Form eines Kommentars, den ihr im compiblog.de unter den Eintrag zu Kompott 381 Teil 2 einstellen könntet, den ich dann noch freischalten muss, damit er dann auch von außen sichtbar wird. Oder regnet doch noch gar nicht. Oder ihr könntet natürlich auch einen Tweet oder app.net Post an den jeweiligen Account @compot adressieren. So, und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Alive, ursprünglich übrigens von einem Michael Franti, der dann nicht so lange nach der Veröffentlichung des Chorvideos in Staten Island, New York aufschlug, um mit einem gewissen Schulchor zu singen. Ja. Und ja, also jedenfalls wünsche ich euch dann viel Spaß mit Alive, Live Sounds Like und dem Querausschnitt und dem uralten Krankenhausausschnitt, den ich so wahrscheinlich nicht mehr aufnehmen würde. Und wünsche euch also viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal, wenn er nicht dazwischen kommt. So.
I'll be a messer, I don't wanna be no one man bent. How many things can I say to make you understand? I only wanna be a man.
Life sounds like, oh.
Thank you. Jetzt bin ich mir ganz sicher, der Mann ist verrückt. Wer 7 Jahre in der Geschlossenen verbringt und dann immer noch daran glaubt, dass irgendwann die Wahrheit ans Licht kommt, wer auf Gerechtigkeit hofft, der hat definitiv einen an der Murmel. Übrigens, wissen Sie, wer schuld daran ist, dass Herr Mollert jetzt noch auf jeden Fall mindestens 1 Jahr in der Geschlossenen bleiben muss? Wir Medien und Sie, ja. Denn der Sachverständige sah sich nicht in der Lage, noch einmal etwas zu seinem Gutachten über Herrn Mollert zu sagen. Warum? Wegen der vielen negativen Reaktionen, die er in letzter Zeit ertragen musste. Das hat ihn so belastet, da konnte er seine Arbeit nicht machen. Na, deswegen hatte das Gericht keine neuen Erkenntnisse und deswegen muss Herr Mollert weitersitzen. Es ist Ihre Schuld. Ja, ja. Und mentale Zerrüttung aller Orten, auch unsere Politikerkaste ist mittlerweile nicht mehr frei von Paranoia. Justizministerin Beate Merk zeigt merkwürdiges Verhalten. Haben Sie das mitbekommen? Da gab es einen völlig harmlosen Tweet. Das ist eine Kurznachricht auf Twitter, in diesem Internet, das in Ihrem Computer wohnt. Also wegen einer harmlosen Kurznachricht bekam diese Woche eine bayerische Medizinprofessorin Besuch von der bayerischen Polizei. Die Ärztin, übrigens selbst CSU-Mitglied, hatte getwittert. Wann Mollert freikommt, diese Frage könnte man Frau Merk am Montag, dem 10.06.2013, 19 Uhr im Landgasthof Hofolding stellen. Deswegen kam die Polizei. Sind das jetzt schon türkische Verhältnisse oder gar russische? Nein, das ist vernünftig. Wer Politikern Fragen stellen will, der ist doch Mollert oder potenziell gefährlich für sich und andere. Die kluge Ärztin war einsichtig und hat ihren Tweet sogleich gelöscht. Wir konnten ihn nur deswegen gerade zeigen, weil wir beim NSA angerufen haben. Vielen Dank an die Freunde aus Amerika, die alles mithören. Und die machen sich bestimmt, genau wie wir, große Sorgen um Beate Merk. Leidet sie an Paranoia? Laut einem forensischen Gutachten, das wir selbst angefertigt haben, ja. Wir konnten Sie dafür nicht persönlich sprechen, aber sowas kann man heutzutage auch anhand der Aktenlage beurteilen.
Patientin Beate M. hat Wahnvorstellungen. Insbesondere lebt sie in dem Wahn,
dass eine Unterbringung nur dann möglich ist, wenn es wirklich rechtliche Gründe dafür gibt.
Die Wirklichkeitsverweigerung zeigt sich besonders deutlich, als es um Gustl Mollerts Anzeige wegen Steuerhinterziehung geht.
Die Staatsanwaltschaft hat bislang keinen Anfangsverdacht.
Sie hält an dieser fixen Idee sogar fest, als man sie mit Beweisen konfrontiert.
Das heißt, wenn jemand Nummernkonten vorlegt, wenn jemand Namen nennt in der Schweiz, Kontaktleute, wir haben das auch alles nachrecherchiert. Das reicht also alles nicht dafür aus, dass eine Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht hat?
Die Staatsanwaltschaft hat ganz klar erklärt, dass sie keinen Anfangsverdacht hat.
Beate M. äußert mehrfach die unkorrigierbare Überzeugung, dass die Vorwürfe, die Gustl Mollert erhebt, nicht zutreffend seien.
Soweit sie verfolgbar waren, haben sie sich nicht als zutreffend herausgestellt.
Alle nachprüfbaren Behauptungen haben sich als zutreffend herausgestellt.
Soweit sie verfolgbar waren, haben sie sich als nicht zutreffend herausgestellt.
Das heißt?
Dass sie, soweit sie verfolgbar waren, nicht zutrafen.
Diagnose. Ihr hermetisches Gedankengebäude ist vernünftigen Argumenten nicht zugänglich. Sie bezieht sogar beliebige weitere Personen in ihr paranoides Gedankensystem ein. Die Prognose ist ungünstig, da keine Einsicht vorliegt. Bei Patient Gustl Mollert führte dieser Befund zu einem unbestimmten Aufenthalt in der geschlossenen Anstalt.
Wunderbar. Und wenn man will, kann man sogar was aufnehmen. Mitten im Krankenhaus. Auch nur, wenn man Aufnahmegerät dabei hat. Ist ja eigentlich alles gar nicht so kompliziert. Da gucken wir doch mal, ob hier irgendwas vor der Tür los ist. Ui. Schätzungsweise nein. Dafür ist hier die Bar. Wobei das Obst für die Patienten habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Aber ansonsten gibt es hier ungefähr alles, was man haben wollen könnte. Das ist schon mal ganz praktisch. Ja. Krankenhaus ist toll, sollte jeder mal machen. Kann ich echt nur empfehlen. Einmal im Leben im Krankenhaus sein. Naja, was denn bei einmal lässt. Häufiger tut nur wirklich nicht Not. Ja. Genau. Heute ist nämlich Samstag, der 28. Juni 2008 und ich bin mitten im Krankenhaus. Ja, hätte ich mir heute früh auch noch nicht denken müssen. Aber hey, da habe ich jetzt gerade komische Geräusche gemacht. Ja, ich habe aber immerhin immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ein Aufnahmegerät dabei. Und mit einem Aufnahmegerät dabei kann man ja was aufnehmen. Ja, was sollte man sonst auch mit einem Aufnahmegerät machen? Ist ja alles nicht so unendlich schwierig. Dann gehen wir doch nochmal vor die Tür. Schwupp, gehen wir einmal vor die Tür und gucken mal, was hinter so zu sehen ist. So, da hätten wir hier noch ein Patientenzimmer. Und noch eins. Und auf die Gefahr, dass es langweilig wird, sogar noch eins. Wo ist denn eigentlich die Nummer 1? Hier um die Ecke? Ich würde sagen, nein. Hochresistente Problemkeime. Nee, da möchte man nicht drinnen liegen. Wenn man da drinnen liegt, ist man ein Problemfall. Und wenn man ein Problemfall ist, dann hat man eins. Ein Problem. Dann hätten wir hier ein Patientenbad. Netzausfall-Lichtrufanlage. Das ist wahrscheinlich eine Lampe, die dann angeht, wenn das Netz ausfällt. Ich finde es ein bisschen unpraktisch. Oh. Was es hier übrigens auch Schönes gibt, das hatte ich, als ich das letzte Mal im Krankenhaus war, auch noch nicht. Hier gibt es Thrombosespritzen. Juhu. Hier gibt es Blumenvasen und Arbeitsraum unrein. Super. Super. Und Sozialraum, wo die Schwestern und wenn es denn welche gibt, auch die Pfleger rumsozialisieren. Und einmal EDV. Das wiederum wäre für mich interessant, wenn man denn da was zu sehen bekommen würde, was man nur dummerweise nicht tut. Und dann haben wir hier einen Patientenaufenthaltsraum und eine Terrasse, wo allerdings auch Leute drauf sind. Schwupps. So, jetzt bin ich draußen. Dass man nur irgendwie nicht wirklich hört. Irgendwas macht im Hintergrund Geräusche. Aber den Wind hört man. Ja. Ich habe ja auch nicht die Wahl gehabt, welches Aufnahmegerät ich dabei habe. Na gut, hätte ich theoretisch gehabt. Genau deswegen hätte ich eine Wahl sehr befürwortet. So, jetzt bin ich wieder drin. Da windet es wenigstens nicht. Au. Das macht Geräusche. So, und dann kann man hier halt auch noch weiter rumlaufen, aber das ist dann überwiegend eher langweilig. Entsorgung. Hier werden also Patienten entsorgt. Und Besucher-WCs und Personal-WC und noch ein Personal-WC. Gut, das ist dann eher uninteressant. Und wenn man selber ein WC haben will, das hat man dann nämlich direkt mit auf dem Zimmer. Was dann auch ganz praktisch ist. Ja, und ganz viele Patientenzimmer und immer noch ganz wenig von der Besatzung hier zu sehen. Ja, und so ist es hier eigentlich irgendwie ziemlich langweilig, bis auf wenn irgendwie mal plötzlich was los wäre, dann wird es wahrscheinlich akut unlangweilig werden. Aber das wird es hoffentlich jetzt nicht und deswegen kann ich hier wieder reingehen. Knack. Was macht hier eigentlich Knack? Hier hat nichts knack zu machen. Und zack. Und dann kann man hier ein bisschen rumlaufen. Ich könnte jetzt wahrscheinlich auch das Fenster öffnen, wenn das da nicht abgeschlossen ist. Tatsächlich, ich kann das Fenster öffnen. Sehr praktisch. Hier gibt es dann nämlich eine lustige Dachterrasse. Direkt vorm Fenster. Nein, ich habe keine Idee, ob man da drauf rumlaufen kann. Wahrscheinlich, eventuell, möglicherweise ist das genauso stabil wie die Terrasse, wo ich eben war. Dann geht das. Wenn sie das nicht ist, dann sollte man das besser lassen. Klack. Ja, aber Krankenhaus ist toll, sollte jeder mal ausprobiert haben. Da. Ja. So viel mit einem kurzen Überblick. Und dann hake ich mich hier einfach mal ein. Eigentlich hätte ich ja schon operiert sein sollen. Aber hey, sind Notfälle reingekommen, die waren dann natürlich wichtiger. Und so bin ich gänzlich unoperiert immer noch da. Und weil sogar noch jemand Podcast macht. Ob ich das dann nach der OP noch weiß, das werde ich dann sehen. Ja, so, genau, damit belasse ich es dann jetzt erstmal für den Rundgang.